Es war für mich ein sehr unangenehmer Moment, als mein 5-jähriger Sohn zu mir kommt und sagt: Papa, du bist zu viel am Handy. Und ich muss euch auch bekennen, dass diese Situation mehr als einmal vorkam. Mein Sohn hat mir nichts gesagt, was ich selbst nicht wusste. Aber es ist tatsächlich mit uns so, dass es einen ganzen Bereich in unserem Leben geben kann, der für viele Stunden am Tag beansprucht und über den wir nicht sorgfältig nachdenken und ihn nicht ganz bewusst unter die heilsame Herrschaft Christi bringen. Es war Charles Haddon Spurgeon, der einmal Folgendes sagte: Denke darüber nach, welche Sünden in deiner Gemeinde am stärksten ausgeprägt zu sein scheinen. Es gibt zu jeder Zeit bestimmte Sünden, die in der Gemeinde von Jesus oder in einer Ortsgemeinde besonders präsent sein können. Und ohne dass ich in die Falle tappen möchte, etwas übertrieben zu pauschalisieren, möchte ich heute versuchen, uns davon zu überzeugen, dass unser Umgang mit der digitalen Welt eins der Hauptfelder ist, in denen wir als Christen versagen. Und wir wollen beginnen, wenn wir über dieses Thema nachdenken, Ruhe finden in einer digitalen Welt, bei Epheser 5, Vers 15. Ihr dürft das gerne aufschlagen. Epheser 5, Vers 15. Hier wollen wir beginnen. Und hier heißt es: Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Hier in diesem Vers steht das Wort sorgfältig. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Ich muss nicht besonders sorgfältig sein, wenn ich eine Orange von einer Ananas oder die Sonne vom Mond unterscheiden möchte. Das braucht keine Sorgfalt. Und auch im geistlichen Bereich gibt es Dinge, da müssen wir nicht besonders sorgfältig sein, bevor wir klar sehen. Es liegt auf der Hand, dass Liebe etwas Gutes ist und Diebstahl etwas Böses, beispielsweise. Aber es gibt eben im Geistlichen auch Dinge, bei denen wir nicht sofort klar sehen können, ob sie nützlich oder unnütz sind, ob sie gut oder böse sind, ob sie rein oder schmutzig sind. Deswegen brauchen wir für unser geistliches Leben tatsächlich Sorgfalt, genaues Hinschauen. Und Gott ruft uns hier in diesem Vers zur Sorgfalt auf, wie wir unser Leben gestalten. Wenn ich im Alltag das hier tue, dann wirkt das doch erstmal nicht wie eine total geistliche Handlung, oder? Tatsache ist aber, dass es eine zutiefst geistliche Handlung ist, sein Handy rauszuholen oder den Fernseher einzuschalten oder das Radio anzumachen oder was auch immer alles an Möglichkeiten in der digitalen Welt da sind. Einerseits ist es allein schon deshalb eine geistlich relevante Handlung, weil jeder Vorgang, den ich oft wiederhole, das Potenzial hat, eine Gewohnheit zu werden. Und Gewohnheiten haben das Potenzial, wenn nicht sogar die Folge, die direkte Folge, unser Leben zu prägen. Es ist andererseits aber auch deshalb eine geistliche Handlung, weil wir dazu aufgerufen sind, als gerettete Kinder Gottes alles zu seiner Ehre zu tun. In 1. Korinther 10 heißt es, und ich zitiere, ob ihr nun esst oder trinkt oder euer Handy in die Hand nehmt oder eine Serie anschaltet oder per App was zu essen bestellt oder ChatGPT benutzt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Genauso steht es da drin. Nein, aber es heißt ja wirklich, egal ob auch Essen oder Trinken oder sonst irgendetwas, alles ist eine geistliche Handlung. Und das ist wunderbar, weil wir einen Gott haben, der so ist, dass alles, was wir zu seiner Verherrlichung tun, ist deckungsgleich, 1:1, genau das, was uns selbst zum Besten dient. Es gibt nicht eine Sache, die der Ehre Gottes dient und uns als seinen Kindern Schaden zufügt. Alles zu seiner Ehre dient zu unserer Fülle. Das heißt aber im Umkehrschluss, alles, was wir nicht zu seiner Ehre tun, in dieser digitalen Welt, das ist zu unserem eigenen Schaden. Und einer der größten Schäden in unserer digitalen Welt, wenn wir es zulassen, ist eben wirklich Rastlosigkeit. Es ist Ruhelosigkeit. Diese Ruhelosigkeit wiederum macht so viel kaputt. Wir können glitzernde Pixel betrachten und eine verstaubte Seele haben, während wir das tun. Ich möchte mit euch 3 Punkte betrachten. Erstens, Ruhelosigkeit ist das Symptom. Zweitens, Sünde ist das Problem. Und drittens, Christus ist besser. Zunächst einmal, Ruhelosigkeit ist das Symptom. Es gibt so viele Segnungen, die Gott in dieser Zeit auch durch diese neue digitale Welt uns schenkt. Und dazu gehört beispielsweise, dass ich mit meinem Freund, der in Kalifornien lebt, live per Video mich unterhalten kann, als würden wir in einem Raum sitzen. Es ist auch ein Segen, dass ich, wenn ich eine Überweisung tätigen will, nicht jedes Mal zum Bankschalter rennen muss, sondern kurz dieses kleine Ding da aus der Tasche zücke und alles mache, was ich möchte. Also im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten natürlich. Ich kann mittlerweile nicht nur mit dem iPhone Essen bestellen, sondern ich kann mich live in die Karte einklicken, um zu gucken, wo der Fahrer gerade ist. Es ist verrückt, was es alles an Möglichkeiten gibt. Doch bei all diesen Segnungen gibt es auch Gefahren. Und ich möchte mit euch jetzt über diese Ruhelosigkeit nachdenken, die unsere Seele wie lähmen kann, wie auf Autopilot schalten kann, dass wir gar nicht mehr wirklich leben. Wie gewinnt diese Unruhe Raum? Ein Hauptpunkt ist, dass durch das Digitale, durch das uns überall begegnende Angebot, sogar die kleinsten Momente unseres Tages ausgefüllt werden können, die wir für gewöhnlich mit Stille verbringen müssen und nachdenken und reflektieren. Matthew Crawford sagte einmal, so wie saubere Luft das Atmen möglich macht, so macht Stille das Denken möglich. Und wenn wir hier über Ruhe heute nachdenken, ihr Lieben, dann ist Ruhe kein Synonym für Trägheit oder gar Faulheit. Nein, es geht um eine Ruhe, die wirklich die Voraussetzung ist, um geistlich gesund leben und aktiv werden zu können für den Herrn und zu seiner Ehre. Es gibt ein wunderbares Buch, Seele, nähre dich gesund, von Brett McCracken. Ich möchte mit einem Zitat starten von ihm in diesem Punkt. Er schrieb, und das ist von jemandem, der ein Buch darüber geschrieben hat, okay, deswegen, das soll einen tröstenden Effekt auf uns haben. Er schreibt, während ich über das Display meines Smartphones wische und tippe, Instagram, zufällige Links, Sportergebnisse oder was auch immer, fühle ich mich oft verloren in einem digitalen Kaninchenbau. Und ich weiß nicht, wann, wie oder warum ich überhaupt hineingeklettert bin. Selbst während ich dieses Kapitel schreibe, hat mich das mobile Endgerät auf meinem Schreibtisch wahrscheinlich schon ein Dutzend Mal in sein Netz gelockt. Warum? Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich verhindern, dass mein Smartphone morgens meine erste Anlaufstelle ist, abends die letzte und dazwischen mehrmals die Stunde, die häufigste? Also es kann unseren Start in den Tag einnehmen. Viele benutzen ihr Handy als Wecker. Doch leider bleibt es dann oftmals nicht beim Wecker. Dann nimmst du das Handy, schaltest den Wecker aus, nachdem du 5-mal gesnoost hast. Dann entsperrst du, um zu gucken, hey, wer weiß, ist hier vielleicht irgendwas Wichtiges. Ach, da ist so eine kleine rote Zahl bei WhatsApp, klicken wir mal drauf. Dann schaust du, oh ja, da sind ja noch 5 unbeantwortete Chatverläufe, muss ich heute angehen. Dann siehst du schon die eingeblendeten Termine und du startest deinen Tag mit dem Blick auf die To-Do-Liste. Das kann ein erdrückender Start sein, der Stress auslöst. Es geht damit weiter, dass selbst die kurzen Momente, wie gesagt, ausgefüllt werden. Man setzt sich ins Auto, das Radio läuft, Input. Oder wir machen Spotify an. Ja, gerne auch Lobpreis oder den wichtigen Podcast, von dem ich die neue Folge noch nicht gehört habe. Weiterer Input. Ich kenne es von mir, dass ich im Globus an der Kasse anstehe und wenn die Kasse länger als 1 Meter ist, was mache ich? Ja, komm, nutzen wir doch die Zeit und gucken mal kurz aufs Handy. Wer weiß, vielleicht ist da irgendwas Interessantes, Wichtiges, Spannendes, Neues. Im Verkehr kannst du das Smartphone zücken, wenn du an der roten Ampel stehst. Wir können uns beim Kochen nützliche Videoclips angucken oder auch unnütze Videoclips und Reels, wie beispielsweise eine Katze einen Hund attackiert und uns daran erfreuen. Wir können auf der Toilette, wenn wir denken, oh ja, jetzt habe ich einen ruhigen Moment, was mache ich, können schnell das Handy zücken. Es ist ein weiterer Aspekt, dass durch diese Nahbarkeit des Digitalen die Gefahr groß ist, dass wir Aufgaben zunächst unerledigt lassen und die Aufgabenliste wächst und uns mental wie erschlägt. Da weißt du, okay, da sind noch 15 unbeantwortete E-Mails, da sind noch 20 unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten, da sind die und die Deadlines, die ich auszufüllen habe und es kann auf deine Seele wie ein Ruheräuber wirken. Oder weiß ich, ob ihr das kennt. Man sitzt an einer Sache, die herausfordernd ist, wie beispielsweise an einer Predigt. Und dann kommst du nicht weiter gedanklich. Und auf einmal kommt dieser Impuls. Nimm doch mal einfach kurz das Handy zur Hand. Nimmst das Handy und dann machst du kurz auf Insta. Und du tust das Handy wieder in die Tasche. Die Lösung ist nicht da, aber durch diesen Gebrauch, und das, denke ich, ist heute keine Fremdsprache mehr, da gab es eine Dopaminausschüttung in unserem Gehirn und das sorgt dafür, dass meine Konzentrationsspanne jetzt, da ich einmal das Handy gezückt habe, noch kürzer ist als bisher. Ich muss das beschämenderweise sagen, ich bin in diesen Kaninchenbau schon so reingefallen, dass meine Arbeit als Pastor an manch einem beispielsweise Nachmittag so aussah, dass ich unübertrieben alle 5 Minuten das Handy zur Hand hatte und nicht wirklich in Ruhe, tief in einer Sache, bei einer Predigt, in einem Buch, im Gebet verweilen konnte. Mir fehlte diese Fähigkeit. Wir kommen gar nicht mehr zu einem Reset, weil die Maschinerie läuft 7 Tage die Woche. wir stehen in der Gefahr, den Sabbat digital zu streichen, indem wir einfach weitermachen. Es kann passieren, dass wenn unser Herz und unser Denken nur Input, aber keinen Output hat, dass unsere Seele sich wie zugestopft oder sogar zugemüllt anfühlt. Man weiß doch mittlerweile, dass Angstzustände, Depressionen damit zusammenhängen können, mit einem ungesunden Gebrauch von Medien. Und wir müssen dabei vor Augen haben, die Leute, die daran arbeiten, die das entwickeln, das sind nicht die Leute, die uns von ganzem Herzen lieb haben und unser Bestes suchen, sondern wir sind in gewisser Weise das Produkt. Wir sollen möglichst gefesselt werden durch möglichst attraktive Bilder, Angebote, Videos, denn Zeit ist Geld. Das bedeutet, unser Handy, ich rede am meisten über das Handy, weil das einfach das wohl zentralste Medium ist, dass es die ganze Zeit mit uns unterwegs ist. Unser Handy, das ist nicht einfach so von uns getrennt. Es ist fast so, als wäre da ein unsichtbares Seil, was wirklich die ganze Zeit eine Zugkraft an unserer Seele ausübt, damit es mehr Raum gewinnt. Und ihr Lieben, ich sage es jetzt an dieser Stelle mal so, wenn jemand nach diesem Vortrag den Eindruck hat, dass ich das etwas zu schwarz gemalt habe, ist das für mich okay. Ich glaube aber, es braucht wirklich mal in dieser Sache, zumindest wenn ich an mich selbst denke, vielleicht seid ihr alle anders, aber es braucht klare Ansagen, damit wir mal sehen, was das alles an Auswirkungen haben kann oder sogar hat. Und ich glaube, dass einige heute hier sind, die wegen diesem Umgang mit dem Medialen, mit dem Digitalen, sich so viel Schaden, so viel Unruhe zugefügt haben. Und was ist die Wurzel dieser Ruhelosigkeit? Und da müssen wir ja ran. Ich möchte nicht einfach einen 12-Punkte-Plan hier vorlegen, wie beispielsweise Punkt 1, anstatt dein Smartphone zur Hand zu nehmen, nimm einfach jedes Mal die Bibel zur Hand und das ist die Lösung. Nein, unser Problem geht ja tatsächlich tiefer. Es geht bis ins Herz, bis auf den Boden, wo unsere Anbetung stattfindet. Wir sind vor kurzem umgezogen als Familie und da ist ein Hang auf dem Grundstück mit einer gewaltigen Hecke. Und die Pflanze, die das am meisten prägt, das ist eigentlich eine schöne Hecke, oder wie man sagt, ich bin kein Gärtner, aber überall kommen diese hässlichen und auch schmerzhaften Dornengewächse raus. Ich glaube, Brombeeren sind das. Und da war kürzlich ein Gärtner da, der mir die frohe Botschaft gebracht hat, musste alles mit der Wurzel rausreißen. Einfach mal die Dornen abzuschneiden, bringt nichts. Und genauso können wir in diesem Thema Symptome behandeln und die Wurzel drin lassen. Und das ändert sich nichts in unserem Wesen. Und auch wenn nicht alles in dieser Sache Sünde ist, möchte ich doch zumindest da, wo Sünde ist, jetzt mit euch drüber nachdenken, weil da haben wir Verantwortung. Und da haben wir durch Christus auch wirklich die Gnade, Veränderung leben zu dürfen. Deswegen, also erster Punkt, das Symptom der Ruhelosigkeit. Zweitens, Sünde ist das Problem. Die Bibel kennt zwar nicht Worte wie Internet, Netflix oder Smartphone, aber die Bibel kennt Worte wie Zeit, Denken, Gesinnung, Herz, Empfinden, Körper, Leib, Begehren, Anbeten. Und da findet in allen Bereichen etwas statt in der digitalen Welt. Wir laufen Gefahr, die Zeit, die uns gegeben ist, nicht auszukaufen. Was könnte ich mit meinen Gebeten bewegen, wenn ich zumindest in etlichen Situationen, statt mal kurz 10 Minuten auf Instagram totzuschlagen, für verlorene Seelen zu beten? Unsere zeitlichen Handlungen haben ewige Folgen. Und so kann es wirklich Sünde sein, dass wir die geschenkte Zeit, die der Herr uns gibt, verschwenden. Wir laufen Gefahr, Herrlichkeit an der falschen Stelle zu suchen. Ja, da ist einiges, was uns angeboten wird, was Richtung Freude geht und Atemberaubendes und Schönheit. Aber unsere Seele kann damit nicht zufriedengestellt werden. Gott sagt in Jeremia 2, sie haben sich geborstene Zisternen gegraben, die kein Wasser halten können. Es bedeutet, da wo ich Erfüllung und meine Zufriedenheit im Digitalen suche, da werde ich es nicht finden. Und ich suche Herrlichkeit an der falschen Stelle. Ein Problem ist auch, dass wir unser Denken falsch ausfüllen, wenn wir dem Digitalen dienen, anstatt dass es uns und unserer Nachfolge dient. Dass wir quasi das Gegenteil von Psalm 1 sind, wo es ja heißt, der ist glückselig, der über das Gesetz des Herrn nachsinnt Tag und Nacht. Aber wir können nur über das nachsinnen, was auch erstmal in unseren Sinn hineingelangt ist. Und wenn das nicht passiert, dann kannst du dreimal raten, was dich in deinen Gedanken beschäftigen wird. Ihr kennt das alle. Du steigst aus dem Auto aus, nachdem du Radio gehört hast, und eine Stunde später hast du von dem Lied einen Ohrwurm, den du nicht los wirst. Das bedeutet, alles, was durch unsere fünf Sinne irgendwie in uns gelangt, das arbeitet in uns. Deswegen ist alles entscheidend. Wir laufen auch Gefahr, mit dem Gewöhnlichen nicht mehr zufrieden zu sein. Man spricht nicht umsonst von einer Reizüberflutung. Ja, was für einen Effekt hat das denn auf mich, wenn ich in meinem gewöhnlichen Zuhause sitze, in einer gewöhnlichen Situation, und dann tauche ich kurz ab in andere Welten? Und ihr Lieben, gar keine Frage, das ist ja wunderbar. Dann sehe ich kurz ein Video von den Niagara-Fällen, aber einen Moment später, wenn der Bildschirm schwarz ist, whoops, wache ich wieder in der realen Welt auf und es ist wie so ein Absturz. Wir laufen Gefahr, mit dem Gewöhnlichen nicht mehr zufrieden zu sein. Ich habe das bei meinen Kindern extrem gemerkt, als sie eine Zeit hatten, wo sie jeden Tag etwas anschauen durften, also Serien und so, da hatten sie tatsächlich jeden Tag eine Zeit. Und das Lesen und ihnen Geschichten zu erzählen, die sie nur mit ihren Ohren hören konnten, war so eine Qual, weil etwas mit Musik untermalt und in hellen Farben sich bewegend zu konsumieren, ist natürlich besser wie so ein einfaches Buch, schwarz-weiß auf Papier gedruckt. Geht ja gar nicht, total langweilig. Und so ist der Trugschluss da, dass das, was in diesem Moment so toll aussieht, auch toll für unsere Seele ist. Ich will so weit gehen, dass es so auszudrücken, da, wo wir ungesund viel von dieser Art der Digitalität konsumieren, entlernen wir das Beten und Bibellesen. Lesen und Beten ist so herrlich, aber es ist eine Qual für die Seele, die nur noch Kurzvideos gewohnt ist. Da werden wir merken, dass wir mit dem Einfachen, mit Jesus Zeit verbringen und unserem Herzen Raum machen und Stille zu haben, dass wir damit nicht mehr zufriedenzustellen sind. Dass da so sehr der Impuls ist, direkt wieder von den Knien aufzustehen und irgendwas zu machen oder irgendwas anzuschauen. Auch da hat es direkte Konsequenzen. Wir fallen in eine Unzufriedenheit mit dem Gewöhnlichen. Wir laufen auch Gefahr, mehr das Sichtbare anzuschauen, statt das Unsichtbare. Mehr das Irdische in den Fokus zu nehmen als das Himmlische. Mehr das Zeitliche als das Ewige. In 2. Korinther 4, 18 steht ja drin, dass wir als Gläubige eigentlich die sind, die nicht auf das Sichtbare schauen, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Weil wir können das. Der Geist Gottes hat uns die Augen geöffnet. Wir sehen die großen Wahrheiten im Glauben. Das Wesen Gottes, seine Taten, die Absolutheit der Ewigkeit, die folgt. Das Gewicht und den Wert einer menschlichen Seele, das ist eigentlich, wofür wir Augen haben, aber wir heben unseren Blick nieder und betrachten dort und hängen uns fest am Greifbaren, Sichtbaren, Fühlbaren und so weiter. Wir stehen auch so sehr in der Gefahr, dadurch zu sündigen, dass wir unser Ich so sehr ins Zentrum stellen lassen. Denn der Algorithmus, weißt du, auf wen der abgestimmt ist? Auf dich. Das ist quasi dein Geschmack, der dir begegnet. Bestätigung in deiner Meinung. Das zu zeigen, was du magst. Das Handy macht, was ich will. Mir werden Inhalte gezeigt, die ich mag, Produktwerbungen gegeben, die auf mein Interesse abgestimmt sind. Das heißt, ich bin für dieses Smartphone in gewisser Weise wie der König. Und da ist es doch nur naheliegend, dass in dem Moment, wenn ich es mal weglege, meine Gesinnung nicht plötzlich den Schalter umlegt von ich bin der König auf ich bin der Diener von euch allen. Ich will nichts pauschalisieren, aber die Gefahr ist da. Und wenn ich dadurch auch nur so viel Selbstbestätigung bekomme und das, was ich mag, wie viel weniger werde ich damit zurechtkommen, von jemandem ermahnt zu werden oder von jemandem mal etwas gesagt zu bekommen, was nicht meiner Meinung entspricht. Auch da kann das Ego wirklich florieren. Und noch eine letzte Sache, die ich nennen möchte, dass wir unsere Anerkennung und Identität an Menschen hängen, statt an unseren Gott. Dass Likes und Klicks die Quelle dessen werden, wie ich mich fühle, wie fröhlich ich bin und was meine Identität ist. In Hosea 2, Vers 10 heißt es, und da spricht Gott über Israel wie über eine Frau. Hosea 2, Vers 10, aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold, das sie für den Baal verwendet hat. Ihr Lieben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist nicht Zeit totzuschlagen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist nicht lustige Videos zu schauen oder uns mit irdischer Musik die Gedanken zu füllen. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das, wo Folgendes passiert. Nämlich, dass wir statt den Schöpfer anzubeten und ihn zu suchen und ihn zu begehren, etwas anderes mehr suchen, begehren, genießen, anbeten als ihn. Das ist nichts anderes, wie Gott von seinem Thron wegzustoßen und etwas anderes, egal welchen Namen es trägt, auf seinen Thron zu setzen. Ich glaube, dass wir vermutlich alle schon diese Erfahrung in dieser neuen Welt gemacht haben, dass wir feststellen mussten, ich habe hier in den guten Segnungen und Ressourcen, die Gott mir als Geschenk gemacht hat, versagt, indem ich es über ihn, den Geber dieser Gabe, gestellt habe. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei dir aussieht, wenn du dich dazu zählst. Und ihr Lieben, es gibt wirklich in unserer Zeit Leute, die total Sklaven ihres Smartphones oder von Serien oder was auch immer geworden sind. Aber das ist nicht so, diese Sünde wird etwas anders gehandhabt wie beispielsweise Alkoholabhängigkeit, weil die Auswirkungen nicht so schmerzlich sind und nicht so leicht von anderen Menschen gesehen werden wie hierbei. Aber das ändert nichts an der Anbetungsdynamik, die unter der Oberfläche in unseren Herzen stattfindet. Dass wenn du sagst, das ist für mich besser als Christus, dazu neige ich viel leichter, als Jesus zu suchen. Das liebe ich mehr als Christus. Da betest du das Falsche an und brichst das erste Gebot. Aber bevor ich zum dritten Punkt komme, nämlich Christus ist besser, möchte ich dir sagen, wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, nee, mein Umgang mit dieser digitalen Welt, da habe ich total versagt. Was glaubst du, wie Jesus dir heute begegnet? Und ich möchte es versuchen, so auszudrücken. Jesus steht jetzt gerade nicht so weit entfernt von dir wie ich hier oder auf einem erhöhten Podest. Es hat mich so bewegt, als ich über Matthäus predigen durfte, wie Christus ihn sieht in seinem Zollhaus sitzen. In seinem Zollhaus. Quasi in seiner Sünde. Und sich nicht sagte, ja, wenn er sich für mich interessiert, da wird er wohl den anderen auch mal folgen und mal meine Predigten hören. Nein, Jesus sah ihn. Jesus ging zu ihm, dort, wo er gerade war, und sagte, folge mir nach. So ruft Jesus Sünder heute, auch hier in dieser Versammlung. Deswegen darfst du wirklich Mut fassen. Da ist ein Retter, der über unser Versagen triumphiert hat, indem er sein Blut vergossen hat. Dritter Punkt. Christus ist besser. Was genau muss sich also bei uns ändern, wenn wir in unserer digitalen Welt und mit unseren digitalen Ressourcen, wenn wir das alles zur Verherrlichung Gottes einsetzen wollen? Und das wollen wir doch einsetzen und uns nicht einfach davon abschotten, sondern wir wollen es zur Ehre Gottes benutzen. Und ich möchte das versuchen, mit einer kleinen Illustration darzustellen. Ich frage meine Kinder, ihr dürft den Essensplan für diese Woche machen. Wie sieht der aus? Also ich habe noch relativ kleine Kinder. Und raus kam ungefähr so etwas. Papa, morgens, Gummibärchen, mittags, Eis, abends Chips. Was wäre der Effekt, wenn ich diesem Essensplan meinen Segen gebe? Es würde sich in zwei Stufen vollziehen. Erstens, Jubel. Zweitens, ein Besuch im Krankenhaus, sehr wahrscheinlich. Und ihr lacht alle darüber, ich auch. Und das sind wir. Das sind wir. Wir sind, egal wie reif wir im Glauben zu sein glauben, egal wie lange wir schon Christen sind, die Bibel nennt uns alle Kinder Gottes. Ja, wir sollen auch geistlich erwachsen werden, aber diesen Stand verlassen wir niemals. Wir sind Kinder. Und Kinder haben das Potenzial, sich selbst zu betrügen. Und die Sünde ist zwar in ihrer Herrschaft besiegt, aber noch nicht in ihrer Gegenwart. Und deswegen müssen wir diese zwei Faktoren wirklich, wenn wir das verstehen, wenn der Geist Gottes uns das heute schenkt, und das kann nur er, dass wir nicht der richtige Captain unserer Seele sind und nicht die, die wissen, wie man Zeit richtig gestaltet, dass wir uns selbst für töricht erachten, aber dafür auf den Captain unserer Seele schauen, nämlich Christus, der uns erkauft hat und der nichts tut, was uns schadet, sondern uns zur Ruhe führt, uns Frieden schenkt. Nur mit dieser Schau werden wir dauerhafte Veränderung erleben dürfen. Deswegen möchte ich deine Augen heute auf Christus richten. Betrachte ihn. Betrachte ihn vor allen Dingen am Kreuz. Und damit meine ich nicht in erster Linie, stell dir das mal bildlich vor. Das passt auch so gut zu unserer Zeit. Einfach nur, wenn wir über Christus als Gekreuzigten sprechen, ihn in seinem Leib am Kreuz zu sehen. Und das will ich überhaupt nicht runterspielen. Das war ein Leid, für das es keine Worte gibt. Aber das fällt nicht ins Gewicht gegenüber der geistlichen Realität, auf die ich mit euch blicken möchte. Was da wirklich passiert ist, nämlich dass der lebendige und ewige Gott, der, ich sag's mal so, über dem Universum wohnt, ins Universum hineinbricht, unendlich herabsteigt, in den Leib eines Menschen kommt, er Mensch wird und als Mensch den Plan hat, sich von Sündern an ein Kreuz festnageln zu lassen, um so ihre Sünden zu sühnen. Das tat er mit dem Blick auf dich, der du glaubst. Deswegen sieh auf Jesus, er mit seiner Liebe übertrumpft alles, was das Digitale uns bieten will. Wir haben auch einen Gott der wirklichen Anerkennung. In Römer 2,29 heißt es, und hier ist die Rede von einem wirklichen Menschen Gottes, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Anerkennung kommt von Gott. Gott ist ein Gott, der anerkennt. Und das tut er nicht, indem er einen Post von dir liked. Denn das hast du morgen vergessen. Das hat keine Wirkung. Nein, er gibt einen viel größeren Lohn. Nicht Likes, sondern deiner Seele Frieden. Nicht Klicks, sondern er gibt dir Gelingen in dem, was du tust. Er abonniert nicht deinen Kanal, aber er schenkt dir, dass du ewige Frucht bringen darfst und sie teilweise sogar sehen und genießen darfst. Wir haben also einen Gott der Anerkennung. Suche sie bei ihm. Wir haben auch einen Gott der Interaktion statt der Automation. Ja? Heute wird immer mehr automatisiert. Früher war es noch so, ich erinnere mich sogar, da fühle ich mich direkt so alt, aber ich erinnere mich noch daran, früher, da gab es immer morgens den Gang zum Bäcker und du hast immer den gleichen Bäcker getroffen. Und du hast dich begrüßt und man kannte einander. Wie ist das heute? Klar, es gibt noch Bäcker, aber für gewöhnlich, tut mir leid, das muss ich jetzt offen sagen, holst du dann im Aldi, gehst du an diesen Backautomaten, dann drückst du deinen Knopf, nur um dann den Satz zu hören, ihr Produkt wird gerade ofenfrisch für sie zubereitet. Immer mehr werden Interaktionen genommen und Automation als Ersatz gegeben. Und das Wunderbare ist, unser Gott beugt sich diesem Trend nicht. Unser Gott ist ein Gott der Interaktion, der Beziehung. Das ist verrückt. Aber jedes Mal, wenn du dieses Buch öffnest, ist er mit seiner vollen Aufmerksamkeit, mit seinem ganzen Herzen dabei. Voller Liebe und will dich unterweisen. Das ist auch mit so das Absurde. Wenn wir uns in der digitalen Welt verlieren, ja, das Digitale, da ist kein Leben in sich. Es wirkt vielleicht so, weil die Pixel sich bewegen, aber bei Christus haben wir einen lebendigen Gott, dem alles gehört, der Allmächtige ist, dessen Liebe wir niemals verstehen können. Deswegen, Gott ist ein Gott der Interaktion und deswegen sollten wir doch von ihm mehr angezogen sein. Unser Gott ist auch ein Gott der Herrlichkeit und es ist bei einer Konferenz wie dieser wahrscheinlich vorauszusetzen, dass ihr schon mal gehört habt, dass das hebräische Wort für Herrlichkeit so viel wie Gewicht oder Schwere bedeutet. Das heißt, Gott ist Bedeutsamkeit. Er ist pure Bedeutung, pures Gewicht. Das, was ewig Bestand hat. Und auch hier sehen wir so einen herrlichen Kontrast. Ich kann mich nicht mehr an die Kurzvideos erinnern, die ich vor einem Monat mal kurz angeschaut habe. Oh, aber ich erinnere mich an diese Predigt, die ich vor 10 Jahren gehört habe, durch die Gott mir in seiner Gnade begegnet ist. Gott ist ein Gott des Gewichts, der Herrlichkeit. Und bei ihm findest du wirklich Himmlisches, Bleibendes, Liebe in Person. In Johannes 6, Vers 63 heißt es: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sie sind Leben. Das heißt, da, wo wir hier reinschauen oder ins Gebet gehen, da ist Gewichtiges und da ist bleibender Einfluss auf unsere Seele. Da ist, wie es hier heißt, die Worte, die Worte des Herrn, sie sind Leben. Wir füllen uns quasi mit Leben, da wo wir mit ihm Umgang haben. Wir dürfen uns jeden Tag damit beschäftigen, wie sehr wir geliebt sind und werden nicht die Grenzen dieser Liebe ausloten können. Das heißt, wollen wir nicht ganz bewusst auch mit unserem Willen, bewegt von Gnade, den Schritt gehen, dass wir sagen, wollen wir nicht dem vertrauen, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns den Tod geschmeckt hat? Wollen wir nicht dem vertrauen, der jetzt lebt und sich für uns einsetzt, dass sein Plan der richtige ist? Wollen wir nicht dem vertrauen, vor dessen Angesicht Freude in Fülle ist und irgendwo sonst? Ich schließe mit einigen Anwendungen. Erstens, vermutlich brauchen wir Vergebung. Und eins gilt für alle hier: Vergebung ist da für jeden, der kommt. Und alle Sünden, die wir jetzt ans Kreuz bringen können, zusammengenommen, von denen dürfen wir wissen, die wurden am Kreuz getragen, gespürt von Christus auf seinen Schultern und bezahlt. Das heißt, komme und empfange Vergebung bei Jesus. Und sei es, dass du zum 100. Mal kommst, komme. Wir wollen aber auch ganz bewusst, wir wollen uns bewusst machen, ihr Lieben, unser Wille muss zum Handeln bewegt werden. Deswegen sagt die Schrift auch explizit: Seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern Täter. Und das muss nicht gesetzlich sein und das muss nicht eine endlose Liste von To-Dos sein. Aber da, wo du heute merkst, ich glaube, dazu ruft der Herr mich oder das habe ich wirklich begriffen heute, dann gehe hier mit der Hilfe des Christus, der in dir wohnt und der in dir lebt, nun Schritte in die richtige Richtung. Entscheide für dich, wo Mäßigung oder sogar zeitweise Abstinenz der richtige Weg ist. Ich merke das beim Digitalen oder beim Smartphone, da tun wir so, als hätte Jesus in etwa gesagt, wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Wenn dein Smartphone dich zur Sünde verführt, dann behalt es erstmal, weil dein Smartphone brauchst du dringender als deine Hand. Nee. Und natürlich, damit können wir so viel Gutes tun. Es geht um keine falschen Extreme. Aber, und vielleicht wäre das wirklich mal ein Experiment. Ich hab's gemacht und ich war geschockt. Einen einzigen Tag. Ohne einen Blick auf dein Smartphone. Sei erreichbar, lass es laut, sodass wer dich wirklich anruft oder zweimal anruft, dass du dann auch wirklich dran gehst. Ist doch gar kein Problem, da findet man Lösungen. Aber einfach mal einen Tag. Und vermutlich wird das ein sehr ernüchterndes Erlebnis für uns sein, was uns zeigt, wow, hier hat sich was eingeschlichen. Und umgekehrt gesagt, was für ein Segen es ist, nicht Diener deines Handys zu sein, sondern dein Handy als gottgegebenen Diener für deine Nachfolge, für deinen Glauben zu haben, sodass wir frei davon sind und Ruhe haben und Stille nicht nur ertragen, sondern lieben. Und in dieser Stille stark werden. Schalte deine Benachrichtigungen aus, zumindest solche, die nicht notwendig sind. Ich mache euch Mut, nehmt euer Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Jeder darf das für sich entscheiden. Aber ich glaube, für einige wäre es ein großer Gewinn, morgens nur einen so einen altmodischen Wecker mit so Glocken zu hören, der einen fast in Schockstarre versetzt, den dann auszuschalten und zunächst mal diesen Gedanken zu denken: Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass deine Gnade jetzt gerade neu ist und bereits auf mich wartet. Und wenn du nach so einem Schritt dann auf deine To-Do-Liste guckst, in dem Bewusstsein, Gott ist für mich, Christus ist mit mir, der Geist leitet mich, ich darf in ihm wandeln, dann ist das eine völlig andere Welt. Und vielleicht noch ein letzter Vorschlag: Lasst uns doch den Sonntag nach Möglichkeit so gestalten, dass da das Digitale bewusst dem Nicht-Digitalen Raum gibt, den Beziehungen Raum gibt. Dass wir zumindest einen Tag in der Woche haben, wo wir wirklich unserer Seele erlauben, zu resetten, zu ruhen. Und dass da der Herr wirklich unsere Seelen wie einmal durchwäscht und unter ein heiliger Wind und der Wind der Wahrheit durchwehen darf, damit wir dann gestärkt in die neue Woche gehen dürfen. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen uns vor den Herrn stellen und beten. Lieber Herr Jesus, lass du doch das, was hier in dem Gesagten von Nutzen war oder jetzt sein soll, lass genau das doch die Seelen begleiten, wie sie es brauchen. Danke, dass du uns aus dem Sturm des Digitalen wirklich befreist. Dass wir niemandes Sklaven sind, außer des Herrn. Und so bete ich, dass du durch deinen Geist, Herr, uns den Anstoß und auch das Wollen und das Vollbringen wirkst, was jetzt auf dieses Wort hin folgen soll. Herr, gib doch bitte, dass wir auf eine gnadenorientierte, gnadenbewusste Weise und nicht gesetzlich mit Sorgfalt darauf achten, wie wir unser Leben gestalten. Als Weise und nicht als Unweise. Zu deiner Verherrlichung. Amen.